Ich darf nun einen Schriftabschnitt lesen. Ich lese ausnahmsweise nach der Übersetzung von Hans Bruns. Hier und da mit einer ganz kurzen Anmerkung. Und da, wo es drauf ankommt, auf den genaueren Text, da wird Wolfgang drauf eingehen. Ja. Johannes, Kapitel 1, Vers 15 bis 28. Johannes, der Evangelist, legte Zeugnis von ihm ab und hat ausgerufen: Dieser war es, von dem ich sagte, einer kommt nach mir, der schon vor mir als erster da war. Johannes, der Täufer, sagt das. Der Evangelist hat es uns überliefert und geschrieben. Vers 16. Aus seiner Fülle haben wir alle immer neu Gnade genommen. Gnade um Gnade. Dann merken wir was von der Freude, die da herauskommt. 17. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade aber und die Wahrheit sind durch Jesus Christus gekommen oder geworden. Gott selbst hat niemand bisher gesehen. Der einzig eine, der Sohn, der wie kein anderer mit dem Vater verbunden ist, wörtlich in den Schoß des Vaters hineinlebt, der hat uns die Kunde von ihm gebracht. Wir wissen also nur, was er von sich uns offenbart. Dies ist das Zeugnis des Johannes, des Täufers. Als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm schickten mit der Frage: Wer bist du? Die Kirchenbehörde prüft also pinglich genau, was da los ist, unter allen Erwägungen im Hinblick auf das Gesetz, auf die eigene Stellung, im Hinblick auf die Römer, was die dann zu der ganzen Geschichte sagen wird. Also ein aufwendiges, juristisches, kirchenjuristisches Verfahren. Sowas kennen wir doch heute auch, oder? Nichts Neues. Da bekannte der Johannes freimütig und sagte mit aller Klarheit: Der Messias bin ich nicht. Als sie dann fragten: Wer bist du denn? Bist du vielleicht Elia? War seine Antwort: Nein. Dann bist du der verheißene Prophet? Nein, antwortete er. Ja, wer bist du denn? Sag es doch, wir müssen denen, die uns hergeschickt haben, Antwort bringen. Was sagst du von dir selbst? Da antwortete er: Ich bin eine Stimme eines Rufers in der Wüste, wie es schon der Prophet Jesaja gesagt hat. Den kennt ihr doch. Bereitet den Weg für den Herrn. 24. Es waren aber auch Abgesandte der Pharisäer dabei. Nach anderen Übersetzungen sind das diese Pharisäer, die oben die Priester und Leviten vorgeschickt haben. Also die besonders frommen, die sind auch oftmals besonders emotional und auch mitunter religiös militant. Oder? Ist es heute anders? Also die fragten ihn nun: Ja, warum taufst du denn, wenn du weder der Messias noch Elia noch der Prophet bist? Johannes antwortete ihnen: Ich taufe nur im Wasser, aber schon steht der in eurer Mitte, den ihr noch nicht kennt. Er ist es, der nach mir kommt. Ich bin nicht wert, auch nur seine Schuhriemen aufzulösen. Dies Gespräch wurde in Bethanien, jenseits des Jordans, geführt. Dort hielt sich Johannes auf und taufte. Soweit dieser Text. Wolfgang, darf ich dich nun bitten?
Es wurde ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes, der Täufer. Dieser kam zum Zeugnis, auf das er betreffs des Lichtes Zeuge, auf das alle durch dasselbe glaubten. Konjunktiv. Nicht jener war das Licht, sondern er kam, auf dass er betreffs des Lichtes zeugte. Johannes 1, 6 bis 8. Johannes, der Täufer, kam also, um den Messias, das Licht, das Wort, den Gottessohn zu bezeugen, den er selber noch nicht kannte, sondern von dem, wie wir nachher noch hören werden, er sagt, wenn Gott mir das nicht gezeigt hätte, hätte ich ihn auch nicht erkannt. Wir haben ja hier einen Textabschnitt, der hört bei Vers 14 auf, mit dem Hinweis, der alleinig gewordene Gottessohn war voller Gnade und Wahrheit. Dann kommt ein kleiner Einschub, Vers 15, vom Zeugnis des Johannes. Und dann geht es weiter bei Vers 16 mit dem angefangenen Gedanken. Also der alleinig gewordene war voller Gnade und Wahrheit, sagt Johannes der Evangelist in seinem Text, der auch inspiriert ist, und fährt dann fort. Und aus seiner Vervollständigung, Vers 16, aus seiner Vervollständigung empfingen wir alle auch Gnade für Gnade oder Gnade anstatt Gnade wörtlich. Da das Gesetz durch Mose gegeben wurde, die Gnade und die Wahrheit aber wurden durch Jesus Christus. Uns hat Fülle geschrieben, Elberfeld auch. Ist nicht falsch, wenn man das Wort Fülle vielleicht erklärt. Vervollständigung wörtlich heißt doch, es ist etwas da, was etwas anderes vervollständigt. Das ist der Sinn dieses Wortes. Es ist also nicht schon voll, sondern da ist was in Bewegung. Es gibt etwas zu vervollständigen. Aus seiner Vervollständigung, nämlich aus der Vervollständigung des alleinig gewordenen seitens des Vaters, Vers 14, haben wir, du und ich, wenn wir dazugehören, Gnade empfangen. Und zwar Gnade anstatt Gnade. Gnade für Gnade, wie du auch immer willst. Oder ich habe vergessen, was Bruns geschrieben hatte. Weißt du es noch? Gut, inzwischen kann ich weiterreden. Das heißt doch...
Immer neue Gnade.
Gut, danke, auch gut. Immer neue Gnade. Jetzt könntest du sagen, ja, die Gnade gibt es nur einmal. Wir haben ja auch schon gehört, dass jemand sagt, er lebt aus der ganzen Gnade Gottes. Gell? Also diese Begrifflichkeiten sollen uns nicht davon abhalten, jetzt die Gnade zu differenzieren. Gnade ist Gnade, keine Frage. Worum es hier geht, ist, und das wird ja auch in der Bruns-Übersetzung deutlich, wir nehmen immer neu für uns persönlich diese Gnade in Anspruch und nehmen sie wahr in unserem Leben durch die unterschiedlichsten Ereignisse, die uns ins Leben hineingestellt worden sind. Aber hier heilsgeschichtlich denkend, es geht ja für uns, die auch heute hier sind, mehrheitlich sicher um Heilsgeschichte. Das heißt, die Heilsgeschichte, das Wort selber sagt ja, es ist ein Prozess, der stattfindet, um etwas heil zu machen. Das heißt, wiederherzustellen, zu retten, wie immer das auch ausgedrückt wird. Da war was in Unordnung geraten und das muss wieder in Ordnung gebracht werden. Das ist der Sinn der Heilsgeschichte. Und nur über diese Heilsgeschichte spricht das Wort Gottes, unsere Bibel, von 1. Mose 1, Vers 1 bis Enthüllung 22. Nichts anderes ist das Thema. Wenn es also um Endlosigkeit im absoluten Sinne geht, werden wir die in der Bibel nicht finden, weil die Bibel, das Wort Gottes, nur die Heilsgeschichte beschreibt. Sie macht einen Hinweis, was vorher war, Gott war allein. Und sie macht vielleicht einen Hinweis auf das danach, wenn alles wieder in Gott drin ist. Aber was dann kommt, wissen wir nicht. Und was dann ganz vorher war, wissen wir auch nicht, weil die Bibel eben über diesen, ich nenne es mal Zeitabschnitt, schreibt, in den Gott hinein die Äonen gesetzt hat als Schöpfungszeiträume. Und jetzt möchte ich 2, 3 Verse aus den Paulusbriefen mal lesen zu diesem Gedanken hier. aus seiner Vervollständigung empfingen wir Gnade für Gnade. Was bringt mir denn das? Wie komme ich denn hier weiter bei diesen Gedanken? Und im Kolosser Kapitel 1 haben wir einige Hinweise diesbezüglich. Und in Vers 19 zum Beispiel schreibt Paulus hier, dasselbe Geist wie dem Johannes hat er das inspiriert bekommen, wo er sagt, 1 Vers 19, da es ihm, nämlich Gott, wohl gefiel, die ganze Vervollständigung in ihm, dem Christus, dem alleinig gewordenen, seitens des Vaters wohnen zu lassen. Gott gefiel es wohl, die ganze Vervollständigung in Christus wohnen zu lassen, steht hier. Und wenn ich 2 Vers 9 noch anfüge, Begründung, da in ihm, dem Christus, die Vervollständigung der Gottheit leiblich wohnt. Das Wort Gottheit, Theotes, steht nur einmal im Neuen Testament an dieser Stelle. Das heißt doch, wenn ich das wörtlich nehmen darf, und das ist wichtig, dass der Christus selber letztendlich Gott vervollständigt. Das heißt, ohne den Christus wäre Gott nicht vollständig am Ende der Heilsgeschichte. Verstehst du, warum das wörtliche Lesen so wichtig ist? Und jetzt wird es ja noch schöner. Gell? Jetzt müssen wir auch mal an uns denken. Und in Epheser 1, 23 wird das ja auf den Höhepunkt gebracht, dieser Gedanke von Paulus, wenn er von der Ekklesia schreibt. Epheser 1, 23 sagt er von seiner Leibesgemeinde, welche sein Leib ist. Und dann erklärt er, was das bedeutet. Die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Die Leibesgemeinde des Christus, wenn du dazugehörst und ich auch, wir sind die Vervollständigung des Christus, der seinerseits das All vervollständigt und die Vervollständigung Gottes darstellt oder ist. Da bleibt einem noch die Luft im Hals stecken, gell? Und ich finde, das ist wichtig, dass wir uns das mal bewusst machen, auch wenn gelegentlich einer zu mir sagt, ich soll wieder runterkommen, gell? Wenn du doch nicht weißt, welche Herrlichkeiten für uns bereitet sind, die jetzt schon Tatsache sind, wie will ich denn dann gemäß dieser Erwartung leben? Natürlich soll ich mich ordentlich benehmen, ist keine Frage, das ist doch der praktische Punkt. Mein Leben darf ausdrücken, das, was mir geschenkt worden ist. Wenn ich doch aber nicht weiß, was mir geschenkt worden ist, wie will ich das in meinem Leben zum Ausdruck bringen? Steht ihr? So rum geht es doch. Mir muss erst einmal die ganze Herrlichkeit in den Schoß schütten, damit ich vor lauter Begeisterung aufspringe und sage, danke, gell? Und kann dann entsprechend leben. Der Watchman Nee, von dem habe ich gelesen, als der begriffen hatte, dass Christus für ihn gestorben ist und für alle gestorben ist und alle gestorben sind, da ist er auf die Straße gerannt in China und hat geschrien, ich bin gestorben, gell? Und so begeistert war er davon. Natürlich haben die Leute sich am Kopf gegriffen, das ist ja okay, gell? Das würden die hier bei uns genauso machen. Aber das meine ich damit, wenn du das wesenhaft erfassen darfst mit deinen ganzen Sinnen, die du hast, was hier passiert ist und wovon wir ein Teil sind, ja, dann kannst du da auch rausrennen und schreien, gell? Oder wie Heinz vorhin sagte, ärgere dich nicht über die Menschen, gell? Die sterben sowieso. Also wir sind doch noch nicht versetzt, wie auch immer. Physisch, Römer 8, Vers 23 gilt immer noch für uns. Wir warten auf die Befreiung aus unserem Leib, keine Frage. Aber ich darf das auch im Glauben fassen, weil es juristisch, geistlich alles schon Wirklichkeit ist. Wir sind mit ihm versetzt in die aufhimmlischen Bereiche. Es ist alles schon passiert. Ja, die ganze Schöpfung ist schon verändert. Sie wissen es nur noch nicht. Und wenn ich das doch weiß, geht es mir gleich viel besser. Und was ist denn das Ergebnis? Was ist denn das Ergebnis? Der Johannes sagt in 1. Johannes 3, Vers 2, Wenn sich das alles verwirklicht hat, dann, meisten Bibeln schreiben, dann werden wir ihm gleich sein. Gell? Wir werden ihm gleich sein. 1. Johannes 3, 2. Dort steht das Wort gleich in der Mehrzahl und personifiziert. Das heißt also, wir werden ihm gleiche sein, müsste man sagen. Wir werden ihm gleiche sein, wenn ich ihm ein Gleicher bin. Was heißt denn das? Wir werden ihm ganz gleich sein, nach Qualität und Quantität, das drückt das Wort aus. Ja, dann bist du doch im Grunde in der gleichen göttlichen Qualität, auch wie der alleinig gewordene seitens Gottes. Und da kommt wieder die Präexistenz ins Spiel. Da schreien manche auf, wie unverschämt das wäre, an sowas zu denken. Ja, ihr Lieben, wenn ihr das nicht glauben könnt, dann kann ich nichts dafür. Dann bitte Gott, dass er dir das schenkt. Lies, was da steht. Für mich ist klar, das ist Tatsache. Wir sind Teil des Christus, des verherrlichten, erhöhten Christus. Denn die Enthüllung, ja, Lämmlein nennt, wir sind ein Teil davon. Und deswegen betet Paulus dreimal. Und ihr kennt das als die sogenannten Gemeindegebete, glaube ich, erstes, zweites, drittes. Und in Epheser 3, im zweiten sogenannten Gemeindegebet, in Vers 19, da sagt er, dass er darum ringt und betet, dass wir erkennen, was die Kenntnis überragt, nämlich die Liebe des Christus, auf dass ihr vervollständigt werdet, hinein in alle Vervollständigung Gottes. Ja, Paulus hat es offensichtlich begriffen und die Epheser hatten damit auch noch Probleme. Und die Hanauer, Niederauer, wo ihr alle herkommt, ja, vielleicht auch. Ja. Aber das muss uns doch mal gesagt werden, was da steht. Und jetzt kommt wieder jemand und sagt zu mir, du redest immer nur von der Herrlichkeit, du musst auch mal vom Tun reden. Ja. Und dann, meine Antwort ist, ja, wenn ich die Herrlichkeit nicht kenne, kann ich auch nichts tun. Ja. Und hab ich schon mal über das Tun gepredigt hier? Es müssen ein paar nicken, gell? Weil das gelegentlich auch vorkommt. Und ich weiß nicht, wo da mancher hinhört oder hinliest, dass dann so eine Mahnung kommt zu mir. Mir ist wichtig, ich rede über den Text, der heute dran ist, Johannes 1. Und im Vers 16 steht, wir empfingen aus seiner Vervollständigung Gnade anstatt Gnade. Da muss ich über die Gnade reden, über das, was uns vervollständigt und was wir vervollständigen und was damit zusammenhängt. Da kann ich nicht sagen, jetzt benimm dich mal ordentlich. Das ist eine logische Folge. Wenn ich weiß, was ich habe, dann kann ich auch ordentlich leben, weil ich weiß, warum. Aber wenn ich nicht weiß, warum, wird es schwierig. So, wie machen wir das? 2. Korinther 3, 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, du und ich, mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd werden umgestaltet in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, ist. Wir alle aber, was machen wir? Haben ein enthülltes Angesicht. Weißt du, wie Mose das gemacht hat und Abraham? Und sie sind nicht nur auf ihr Angesicht gefallen, die haben auch mal so gemacht. Gell? Der Mose musste mal stundenlang die Arme hochhalten, damit der Krieg gewonnen wird. Mit enthülltem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn, nicht nur angucken, sondern steht widerspiegeln. Wie in einem Spiegel muss ich sichtbar werden. Wenn ich die Herrlichkeit anschaue, geistlicherweise, buchstäblich, durch Lesen, durch Gebet, wie auch immer, dann bleibt was übrig, was widerstrahlt. Gell? Also man darf an mir erkennen, dass ich anders bin als die meisten Leute in dieser Welt. Und das ist der Weg. Die Frage ist doch nicht, wie nehme ich mir das, sondern die Frage ist, weiß ich, was ich alles geschenkt bekommen habe, sage ich dafür Danke und schaue ich meinen Herrn an, wir kommen nachher noch drauf auf diesen Prozess. Und dann passiert was, dann werde ich nach und nach verwandelt. Das heißt auch, mein alter Mensch ändert sich. Wir reden immer gerne von dem Inneren, der nicht sündigen kann und das Äußere ist nicht so wichtig. Ja, natürlich verfällt der Äußere und der Innere wird jeden Tag neu gemacht, sagt ja die Bibel. Und trotzdem wird der Äußere sich verändern. Wie warst du denn vor 20, 30 oder 40 Jahren oder für 70 Jahren, je nachdem wie alt du bist? Wenn ich an meine 40 Jahre früher denke und an heute, da ist ein Riesenunterschied. Da hat sich was geändert. Auch am alten Menschen hat sich was geändert. Das heißt, das Widerspiegeln passiert auch insofern, dass unser Äußeres verändert wird, unser Verhalten, unser Denken. Also passiert auch hier unter der Wirkung des Geistes etwas, dass wir vervollständigt werden. Natürlich auf geistigem Gebiet in erster Linie, keine Frage. So, und an dieser Stelle wäre es gut, sich nochmal zu überlegen, was denn Johannes 1 uns schon alles gesagt hat in Bezug auf diesen Prozess, dessen, um den es hier geht, nämlich das Zeugnis des Gottessohns. Da stand im Vers 1 schon, im Anfang war das Wort. Im 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott. Wir haben hier gelernt, im Anfang ist eine Person, der Bereshit, der im Haupt etwas geschaffen hat. Das heißt, im Haupt wurde etwas geschaffen. Es war die Präexistenz des Gottessohnes. Er ist der Schöpfer. Das sagt doch Johannes 1 auch, nicht nur Hebräer 1. Was haben wir gelesen? Johannes 1 in Vers 3, alles wurde durch dasselbe. Es ist nichts geworden ohne den Gottessohn, das Wort, das im Anfang war. Er hat alles gemacht. Hebräer 1 nennt ihn Schöpfer und Gott, der Vater selber spricht dort. Also, um den geht es. Es geht um keinen anderen, nur um unseren Herrn Christus Jesus, von dem ich und du ein Teil sein dürfen, wenn das dir der Glaube so geschenkt hat. Und da musst du immer dran denken, das dürfst du nicht vergessen. Was haben wir im Vers 4 gelernt? In ihm ist das Leben, das Leben. Er ist das Licht mit Artikel. Und dann haben wir hier über Licht und Finsternis gesprochen. Dieses Licht, das Christus darstellt, und wir dürfen ein Teil von diesem Licht sein, ist dir das bewusst? Sobald du deinen Mund aufmachst und über Gott redest und über das Wort und über Christus, scheint das Licht. Und dann merkst du, die Finsternis will das Licht nicht, die reißt aus, gell? Die Finsternis mag das Licht nicht, wir haben auch hier im ersten Teil darüber gesprochen. Aber das Interessante, Wichtige, Faszinierende an dieser heilsgeschichtlichen Tatsache für mich ist doch, dass die Finsternis eben das Einzige kann, sie kann sich vom Licht entfernen, die Möglichkeit besteht, aber so richtig nicht, gell, weil eigentlich entscheidet das Licht dann drüber, wer zu wem kommt. Und deswegen, wenn das Licht in diesen Kosmos kam, und dieses Licht, der Wortgott, der Christus selber sagt, ich bin nicht gekommen, um den Kosmos zu richten, sondern um ihn zu erleuchten, gell, mit meinem Licht. Und dann sagt er noch zu den Juden, ja, ihr habt aber nicht gewollt. Und dann machen die Theologen daraus, siehst du, wenn die nicht wollen, kann er nichts machen. Und so, alles Unsinn, das wissen wir. Sondern zu diesem Zeitpunkt kam das Licht in diesen Kosmos, um jeden zu erleuchten. Das war das Ziel. Hat er das aufgegeben? Er hat gesagt, die Juden, die Orthodoxen, die reden heute noch so. Wir reden nachher nochmal über die Leute in Verbindung mit Jesus und der Frau am Brunnen, wenn ich dazu komme. Und dann siehst du, ja, die wollen nicht, die wollen heute noch nicht. Geh mal nach Jerusalem, nach Mea Shearim und geh mal predigen von Haus zu Haus. Da fliegen Steine, gell? Da wirst du verprügelt von den orthodoxen Juden. Ich habe schon gesehen, wie sie Missionare verprügelt haben. Also, bringt nichts, gell? Lass die Finger von. Aber wir wissen, er kam in diesen Kosmos als Licht und ich bin Teil dieses Lichtes und jetzt leuchtet dieses Licht so lange, bis die letzte Finsternis erleuchtet ist. Und da wird niemand gezwungen, sondern was sagt Jesus in Johannes 16? Der Geist ist es, der euch überführen wird. Und überführen nach biblischem Grundtext heißt überzeugen. Da gibt es Argumente, da gibt es Erziehungsmaßnahmen, da gibt es Umstände, die mich veranlassen, wenn ich ein finsternes Mensch bin, das Licht zu erkennen und freiwillig zu sagen, ja, genau das ist es, gell? Warum nicht schon früher? Paulus ging nach Damaskus, wollte Christen umbringen, das beste Beispiel, und das Licht hat ihn überzeugt. Sofort. Und genauso funktioniert das. Wir haben weiter gelernt im Vers 9, das steht dort, dass es eben jeden erleuchten will und wird. Das ist das Ziel. Dann hieß es im Vers 11, dieser Lichtwort Gott, Christus, Messias, kam in diesen Kosmos hinein, in die eigenen. Vers 11, die eigenen, im engsten Sinne natürlich Israel, noch enger die Juden. Und im absolut globalen Sinne seine eigene Schöpfung. Und sie wollten das nicht. Sie liebten die Finsternis mehr. Und das siehst du ja heute, wenn es um Kriminalität geht, im Finstern lässt sich das besser bewerkstelligen als im Hellen, auch wenn es immer unverschämter wird. Die Finsternis ist ein gewisser Schutz für schlechte Dinge. Und dann sagt er aber, da gibt es aber welche, Vers 12 und 13, da gibt es welche, die nehmen mich an, die sehen das Licht und das sind Kinder Gottes. Und diese Kinder Gottes, Vers 13, die sind aus Gott geworden. Das heißt, wir haben gesprochen hier über die Existenz, Präexistenz auch der Ekklesia, die nicht aus diesem Kosmos ist, wie Jesus selber sagt, sondern es gibt immer Einzelne, die überzeugt werden von diesem Licht. Und deswegen ist das Wort Fleisch geworden, dasselbe Fleisch, wie wir haben, ist zu uns gekommen, um zunächst mal die Leibesgemeinde zu erleuchten. Und dann kommen die Nächsten dran. Ganz Israel und dann der Rest der Völker. Das ist die Heilsgeschichte Gottes in ihrer Ordnung. Und nun ist dieses Wort von der Gnade, nicht nur Gnade, sondern auch Wahrheit, sagt er hier im Vers 17. Das Gesetz kam durch Mose, die Gnade und die Wahrheit wurden durch Jesus Christus. Die Gnade und die Wahrheit. Ja, ist das keine Gnade, wenn ich wissen darf, ich bin gerettet? Das ist mir geschenkt worden. Vers 2, Vers 8. Diese Gnade, ich lese nochmal 2. Timotheus 1, 9 und 10. Diese Gnade in der Person des Christus ist die einzige Chance überhaupt, um die Heilsgeschichte zum Ziel zu bringen. 2. Timotheus 1, 9 und 10. Hier wird von Gott gesagt, der uns rettete und berief mit heiliger Berufung, nicht gemäß unseren Werken, sonst wären wir nicht gerettet, gell? Sondern gemäß eigenem Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus wann erwiesen wurde? Vor äonischen Zeiten. Das heißt, bevor es die Schöpfung gab, hat die Ekklesia in Christus diese Gnade zugesprochen bekommen. Warum? Sie waren Teil von ihm. Wie das ausgesehen hat, darüber brauchen wir nicht zu streiten, das weiß niemand. Nun aber geoffenbart worden ist durch das Auferscheinen unseres Retters Christus Jesus. Das Licht ist auferschienen, der Retter ist gekommen. Wer hat ihn gesehen? Ganz wenige. Und was hat er gemacht? Er hat den Tod bleibend unwirksam gemacht. Der Tod hat keine Wirkung mehr. Aber das Leben und Unverderblichkeit hat er ans Licht gebracht, durch das Evangelium. Das Evangelium, nämlich, dass das Licht in die Finsternis kommt, dass das Licht die Finsternis besiegt, weil sie überführt und nicht zwingt. Und das ist für mich ganz entscheidend. Das heißt also, die, die glauben können, erinnert euch an die Blinden. Wir haben letztens gesagt, die Pharisäer haben gesagt, sind wir etwa auch blind, gell? Wir sehen doch alles. Und dann hat er gesagt, ja, schön wäre es, wenn er blind wäre, gell? Aber so, weil er es seht und eben nicht seht, dass das Licht in eurer Mitte steht, seid ihr in euren Verfehlungen gefangen. Und von daher, das ist Gnade, gell? Und diese Gnade kannst du ständig und immer wieder neu nehmen. Ein alter Liederdichter hat mal gesagt, je mehr du nimmst, desto reicher fließt die Gnade. Und da ist was dran. Aber jetzt gibt es einen interessanten Bibeltext, das ist 2. Korinther 9, Vers 15, der in den meisten Bibeln etwas abgeschwächt wird, weil man wohl vermutlich zu wenig Mut hat, das wirklich auch zu nehmen. 2. Korinther 9, Vers 15. Und wenn du das, was wir bis jetzt besprochen haben, glauben kannst, dann wird auch dieser Text hier klar, dann hast du hiermit keine Probleme. Hat jemand eine normale Bibel?
Ja. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gnade.
Danke. Ist das doch ein schöner Text, gell? Und nichts ist schöner als Gott zu danken für diese unaussprechliche Gabe, hast du gesagt. Unbeschreibliche Schenkgabe. Doron steht da. Seine Schenkgabe. Was ist diese Schenkgabe, von der hier die Rede ist? Das ist Christus im Zusammenhang betrachtet. Also wir danken Gott dafür, dass er Christus geschenkt hat. Könnte ich dann verstehen. Nur das Problem ist, dass hier im Grundtext das Wort für Gnade steht am Anfang des Satzes. Da steht nicht Danke. Da steht wirklich Gnade dem Gott. Jetzt muss da als Übersetzer überlegen, was mache ich jetzt damit? Gnade dem Gott. Das kann nicht sein, gell? Und da das Wort, die Wortwurzel für Gnade auch im Dank ist, dann schreiben wir halt Danken hin, das klingt besser, gell? Und das halte ich für sehr schwach, tut mir leid. Wenn ich Gnade stehen lassen kann und weiß, worum es auch für Gott Gnade ist, wenn es um die Heilsgeschichte geht, wie würde sich Gott fühlen, wenn Christus nicht für alles bezahlt hätte und seine ganze Schöpfung für immer verloren wäre? Würde er sich freuen, gell? Sagen, endlich habe ich Ruhe, ist das Pack weg. Oder weil er diesen Weg gefunden hat, alles wiederherzustellen und die Rechtsgrundlage dafür zu schaffen in dem Opfer des Christus, ist das auch wie zurückfließende Gnade auch für Gott. Es ist für ihn sozusagen eine gefühlte Gnade zu wissen, jetzt kann ich in Anführungszeichen machen, was ich will. Meine Schöpfung kann ich wiederherstellen. Die Widersacher haben kein Recht, daran zu zweifeln. Verstehst du? Auch für Gott ist es ein Gnadenakt auf dieser geistlichen Ebene, dass er sagen kann, meine gesamte Schöpfung ist erlöst durch Christus, ist befreit. Wie fühlst du dich als Gott, in Anführungszeichen, wenn du die Lösung gefunden hast? Okay. Und daran sollte man auch mal denken und nicht in so menschlichen Denkbahnen jetzt auch die Bibelübersetzung da abzuschwächen. Es ist für beide Seiten Gnade, sowohl für die Empfänger als auch den Geber, weil ohne das Geben der Rechtsgrundlage dafür hätten auch die Empfänger keine Gnade. Das war die Voraussetzung dafür. Und wenn ich das heilsgeschichtlich fassen darf in seiner Gänze, dann ist das hier eigentlich keine Hürde mehr bei diesem Verständnis. Und wenn der Johannes hier auch noch sagt, in diesem Vers, durch ihn wurde auch die Wahrheit, das ist der zweite Punkt im Vers 17, ja, wer oder was ist denn die Wahrheit? Was sagt Jesus in Johannes 14? Also das Johannes 14, Vers 6, gell? Das Johannes-Evangelium ist so toll, gell? Ich bin erst beim Kapitel 4, aber ich könnte schon schwärmen ohne Ende, gell? Was da alles so für Perlen verborgen sind. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, alles mit Artikel. Das ist ganz wichtig im Kontext. Es gibt nur das Leben, das Gottesleben. Und wenn du Teil von dem Christus bist, dann bist du auch das Leben, die Wahrheit. Und was sagt er in Johannes 8, 32? Wenn ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit, mich werdet ihr erkennen. Und die Wahrheit, ich werde euch befreien. Und das war ganz früh in seinem Dienst, also das hier auf dieser Erde schon so ausgedrückt hat. Und was ist jetzt erst nach seiner Erhöhung? Johannes 16, 13, der Geist wird kommen und wird euch in der ganzen Wahrheit leiten. Nicht in die ganze Wahrheit. Das müsste langsam uns allen klar sein. Ich muss das immer wiederholen, solange bis der Letzte sich merken kann. Wir werden im Geist nicht in die Wahrheit geführt. Bist du jetzt in Christus, der die Wahrheit ist, dann muss ich doch nicht mehr reingeführt werden. Steht auch nicht da. Dritter Fall steht hier. Wir werden geführt in der Wahrheit. In der ganzen Wahrheit. In dem ganzen Christus werden wir geführt. Durch den Geist. Das ist die Wahrheit. Und damit sind wir Teil von der Wahrheit. Also, da, manchmal fehlen einem die Worte, gell? Detlef lacht. Du verstehst mich ein bisschen, gell? Da kommt man ins Schwärmen. So, und jetzt Vers 18, wir wollen ein Stück weitergehen. Die interessante Bemerkung von Johannes jetzt: Niemand hat Gott je gesehen. Niemand. Der alleinig gewordene Gott oder Sohn, gibt es zwei verschiedene Einschriften, der hinein in den Schoß des Vaters ist, jener stellt ihn dar. Also, Gott selber hat niemand gesehen. Aber der Wortgott, das Licht, der alleinig gewordene aus Gott heraus, der Sohn, der stellt ihn dar, heißt es hier. Das ist gut. Also, ich hätte Gott auch gern mal gesehen. Geht aber nicht, haben wir gelernt aus der Schrift. Unzugängliches Licht, sagte Paulus, 1. Timotheus 6, 16. Er bewohnt ein unzugängliches Licht. Für Schöpfung nicht erreichbar. Aber der wesenhaft mit Gott eins seiende Gottes Sohn, das Licht, die Wahrheit, die Gnade, der ist Teil von ihm und stellt ihn dar, sagt Johannes hier. Jetzt sagen manche Handschriften hier der alleinig gewordene Gott, andere sagen der alleinig gewordene Sohn. Warum? Weil die beiden letzten Buchstaben, das sind ja nur vier jeweils von diesen beiden Worten, Gott und Sohn, hat vier Buchstaben. Und die letzten beiden sind absolut gleich im Griechischen. Und wenn jetzt die Handschrift beschädigt ist und die ersten beiden Buchstaben sind nicht mehr zu lesen, abgekratzt, weggewischt, wie auch immer, oder verschimmelt, und dann musst du überlegen, was steht jetzt hier? Steht da Sohn oder steht da Gott? Und da hat der eine Abschreiber gesagt, dass Jesus ist Gott gleich, gell? Deswegen schreibe ich Gott hin. Und der andere, der war da wohl im Zweifel, hat Sohn hingeschrieben. Ist ja beides nicht falsch, wenn man den Sohn richtig erklärt. Aber es gibt ja Leute, wie zum Beispiel die Religion, aus der ich komme, die froh sind, dass es eine Handschrift gibt, wo Sohn steht, weil die die Göttlichkeit Jesu ablehnen. Die benutzen natürlich dann nur die Handschrift, wo das für sie passt. Ich habe jetzt beides hingeschrieben, Gott Sohn. Warum? Weil ich bei Paulus und auch beim Johannes 15 Mal von Gott Vater lese, was leider auch in vielen Bibeln nicht zu erkennen ist. Und ich habe euch hier das schon mal erklärt, ich mache es gerne nochmal. Wenn Gnade und Friede ist euch, sagt Paulus Römer 1, 7, von unserem Gott Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der sagt nicht von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, sondern im Grunde steht von unserem Gott Vater. Und das Griechische hat ja Akzente, und die Akzente, erinnerst du dich, habe ich schon mal gezeigt, gell? Es ist ein Strich am Buchstabe, der mal nach hinten zeigt im Satz und mal nach vorne. Und wenn da zwei Worte stehen und das zweite hat einen Strich nach hinten, dann ist die Betonung angelehnt an das erste Wort. Wenn der Strich nach vorne zeigt, hat es eine eigene Betonung. Und hier bei diesen 15 Theopatros ist der Strich nach hinten gerichtet. Würde also heißen, das Wort Vater ist angegliedert an Gott. Ich muss also lesen, nicht Gott Vater, sondern ich muss lesen Gott Vater. Ja, das zweite Wort ist unbetont, weil es sich an die Betonung des ersten lehnt. Es würde also heißen, es gibt Gott Vater. Warum gibt es Gott Vater? Ja, weil es auch Gott Sohn gibt. Ja. Und damit sind wir wieder hier bei dem Text. dass der alleinig gewordene Gott seitens des Vaters eben der Gott Sohn ist. Deswegen muss ich da die Handschrift nicht ändern. Wir haben also auch hier einen Hinweis auf die Göttlichkeit Jesu. Jetzt bewohnt dieser Vater Gott ein unzugängliches Licht. Und Johannes sagt, der alleinig gewordene, der stellt ihn dar. Und ich will mal Johannes 14 lesen, Verse 7 bis 9. Ist nichts Unbekanntes, aber in dem Zusammenhang doch bemerkenswert. Johannes Kapitel 14, Vers 7 bis 9. Da sagt Jesus zu seinen Lernenden, meist Jünger genannt, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagt zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Er hat das immer noch nicht begriffen. Gell? Und Jesus sagt zu ihm, so lange Zeit bin ich mit euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Der, der mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie sagst du, zeige uns den Vater? Ja, stark, gell? Also ich denke manchmal, wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte auch so blöd geguckt, also ganz bestimmt, wir sind nicht besser als die Lernenden damals, gell? Und wir haben nur heute den Vorteil, dass wir das ganze Wort Gottes besitzen, die Heilsgeschichten ihrer Gänse kennen, was die nicht hatten, gell? Und insofern waren sie schon benachteiligt. Aber es ist doch interessant, dass unser Herr Christus Jesus, als er Mensch auf dieser Erde war, schon gesagt hat, guck mich an und dann siehst du den Vater. Das halte ich für so ungeheuerlich. Der Zimmermannssohn, gell? Oder die blinden Pharisäer, was will der Schwätzer da, gell? Und die wirklich Blinden, die haben, obwohl sie ihn nicht gesehen haben, gespürt, dass er es ist. Sie haben die Wahrnehmung gehabt, das ist er, gell? Das ist das Licht. Gib mir mein Augenlicht wieder und er hat sie geheilt. Und dieser Christus war schon als Mensch nach seinen Worten eine Darstellung des Vaters. Aber wie gut tut das, wenn du einen Vater hast, gell? Im wahrsten Sinne des Wortes. Der dich versteht und. Also ihr wisst ja, was ein ideales Vaterbild ist. Und jetzt kommt dieser Christus und du erkennst den Vater. Ja, und was ist jetzt mit uns? Kommt er hier rein? Nee, jetzt ist er erhöht. Jetzt ist er erhöht, der Christus. Jetzt ist er über alle Autoritäten erhöht. Und wie stellt er jetzt den Vater dar? Da muss ich mich vielleicht mal mit ihm beschäftigen, gell? Vielleicht kann ich im Wort hier, was wir heute Morgen hier machen, ein wenig von ihm lernen. Vielleicht nehme ich mal alle Worte Jesu. Es gibt ja Bibeln, vor allem im Englischen, die haben alles rot gedruckt, was Jesus gesagt hat. Es ist einfacher. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Bibel auch gibt. Gibt es auch. Gut, danke. Wenn es jemand wissen will, fragt die Elfriede. Dann kannst du mal alle Worte Jesu lesen. Und als ich vor 20 Jahren aus dieser Sekte heraus gerissen wurde durch das lebende Wort, war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe mir alle Worte Jesu zusammengesucht. Ich kannte die Bibel nicht, wo das drin steht. Und habe selber mühsam gesucht und habe mir die zusammengestellt. Und habe nur mal gelesen, was dieser Gottessohn zu sagen hatte, als er über diese Erde ging. Und das lebende Wort packt dich und du siehst ihn. Und jetzt sagt er, wenn du das machst, wenn du dich mit mir beschäftigst, wenn du mich anguckst, dann siehst du auch den Vater. Ja, das ist toll. Ja. Und das dürfst du wirklich nehmen. Das musst du ausprobieren. Das musst du einfach machen. Und dann wirst du merken, ja, da ist was dran, gell? Das hebt nicht. Und buchstäblich auch in diesem dunklen Kosmos. Also meine Ermunterung auch in diesem Zusammenhang, es gibt ganz praktische Dinge, die du einfach ausprobieren musst, gell? Es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich lese die Bibel, gell? Die Losung jeden Tag. Glaubt ihr gar nicht, seit ein paar Monaten, Wochen, ne, mache ich das auch, dass ich die morgens lese. Ich habe das jahrelang nicht gemacht, weil ich wollte meine eigene Bibel lesen. Aber jetzt habe ich gemerkt, die haben ja nur Bibeltexte. Und so in Kombination, gar nicht verkehrt, gelegentlich muss man eine Weile drüber nachdenken, warum das so ist. Und ja, das ist natürlich nicht alles, gell? Wenn du meinst, dass das genügt, um Jesus zu erkennen, das glaube ich nicht. Also um mit Jesus zu reden, über ihn zu lesen, um ihn zu sehen, sich mit ihm zu beschäftigen, gehört ein bisschen mehr dazu. Es gibt auch Leute, die können Telefonbücher auswendig, die können schnell rechnen, die können alle Gedichte dieser Welt oder was weiß ich nicht alles. Es gibt Rabbis, die können das Alte Testament oder die Psalmen auswendig. Und ja, wie ist das bei uns? Gell? Wie viel Bibel lese ich? Wie viel Wort Gottes lese ich? Wie schaue ich meinen Christus im Wort an? Mit drei Zeilen beim Frühstück, ist ein bisschen mager, gell, wenn das alles ist. Und bei mir ist es eher umgedreht. Zum Frühstück habe ich lieber meine Ruhe, da will ich noch gar nicht so hochgeistliche Dinge da beackern. Ich mache das lieber dann später den ganzen Tag. Aber es muss ein inneres Anliegen sein für dich, dich mit diesem Christus zu beschäftigen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ja, wie will ich zum Vater kommen? Was hat Jesus gesagt? Wenn du den Vater sehen willst, guck mich an. Also beschäftigen wir uns mit Jesus und dann siehst du auch den Vater. Dann hast du beide. Jetzt gibt es Religionen, die machen dann Umweg um den Sohn rum. Ja. Die wollen gleich zum Vater. Und Luther hat mal gesagt, wer Gott ohne Jesus sucht, findet den Teufel. Ja, finde ich toll, gell? Wenn du um Jesus rumgehst, triffst du nicht Gott, dann triffst du den Teufel. Weil Jesus hat das anders erklärt. So, und jetzt kommen die Kirchenfürsten, da hast du gesagt, also ähnlich vorhin in der Einleitung. Jetzt kommen die dazu hin, zu dem Johannes, dem Täufer. Da ist einer und tauft Juden, gell? Unverschämt. Und sagen sie ihm, wer bist du denn eigentlich? Was machst denn du hier? Das Volk rennt ja da hinterher. Und da sagt er, also ich bin nicht der Messias. Gell? Ich bin nicht der Christus, würden wir heute sagen. Ich bin nicht der Messias. Ja, bist du Elia oder ein Prophet? Sagt er auch, nee, ich bin auch kein Prophet. Ja, wie erklärst du denn das, was du da machst? Ach, sag mal, wer du bist, das wollen wir jetzt wissen, gell? Heute würden wir zum Papst gehen, wenn es da ganz schwierig wird.
Was jetzt in Rom geschieht, und was bei sogenannten Seligsprechungs- und Heiligsprechungsprozessen geschieht, ist ein langwieriger Behördenprozess.
Kirchenbehörde
war da. Sorgfältig recherchiert, ja. Lag doch daneben.
Sie haben ihn hier besucht, gell? Gelegentlich haben sie ja auch geholt. Das wissen wir auch aus dem Neuen Testament. Und was sagt er jetzt, Vers 23? Er erklärt, Johannes, der Täufer, erklärt was ganz Wichtiges. Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wildnis. Und was ruft er? Macht gerade den Weg des Herrn. Und jetzt kommt eine interessante Bemerkung noch von dem Johannes, dem Täufer. Das ist so, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Ha! Was steht bei Jesaja, Kapitel 40, Vers 3? Eine Stimme ruft in der Wildnis, bahnt den Weg Jahwes, Jehovas, Jewes, egal wie du es aussprichst. Bahnt den Weg Name Gottes. Und jeder, der Jesaja 40, Vers 3 liest und ähnliche Stellen, wird, wenn er nur das Alte Testament benutzt, sagen, hier wird der Weg Gottes bereitet. Wo auch immer. Jahwe ist der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Was sagt Johannes der Täufer? Was hat der Johannes, der Evangelist, inspiriert bekommen und schreibt es auf? Der sagt, der Johannes der Täufer sagt, ich mache den Weg des Herrn gerade, wie Jesaja gesagt hat. Und welcher Kyrios kommt denn hier am Jordan auf Johannes zu? Wir werden das noch lesen, dann im vierten Teil, Vers 29. Das Lamm Gottes, Das Lamm Gottes kommt am Jordan und der Johannes sagt, ich mache den Weg des Kyrios bereit, von dem Jesaja geredet hat. Und der Jesaja sagt, das ist Yahweh, dessen Weg bereitet wird. Wer ist denn jetzt der Gott des Alten Testamentes nach diesen Aussagen und noch vielen anderen auch, über die wir hier schon gelegentlich gesprochen haben? Da muss ich doch klar erkennen, der handelnde Gott des Alten Testamentes ist der Kyrios des Neuen Testamentes. Auch wenn der Vater des Herrn Jesus Christus in der Enthüllung 15 Mal Kyrios genannt wird, die haben doch beide diesen Titel. Und deswegen ist für mich hier wichtig, dass wir erkennen, dass auch solche Verse des Neuen Testamentes uns das Alte erklären. Wenn ich natürlich jetzt ein Prediger bin, der das Johannesevangelium als nicht von Gott autorisiert erkläre, dann kann ich mit diesem Vers auch nicht argumentieren, völlig klar. Aber mit so jemandem müssen wir da diskutieren. Nee, das ist verlorene Zeit. Der Geist wird überführen, sagt Jesus. Und auch das wird hier an diesen Stellen passieren. Also, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, auch hier für das Gottesverständnis. Johannes, der Evangelist, schreibt auf, was Johannes, der Täufer, von Gott geschenkt bekommen hat. Und sagt, ich bin der Wegbereiter des Kyrios des Herrn des Alten Testamentes, von dem Jesaja schon prophezeit hat. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Gell? Und dann kamen noch die Abgesandten von den Pharisäern, da kamen noch ein paar hinterher. Und dann haben sie gesagt, warum taufst du denn jetzt? Du bist kein Christus, du bist auch kein Elia, du bist auch kein Prophet. Was fällt dir ein, hier zu taufen? Gell? Das ist doch unverschämt. Ja, was machen wir jetzt? Johannes antwortet und sagt, ich taufe aus einem einzigen Grund, weil da kommt einer nach mir, Vers 27, da bin ich nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Und dieser, der nach mir kommt, der wird nicht mit Wasser taufen, sondern mit Geist. Darüber müssen wir noch reden. Und wenn wir uns diese Verse hier anschauen, dann Verse 26 bis 33, das spare ich mir jetzt, das zu lesen, kannst du selber noch machen, dann sehen wir, der Hauptzweck des Kommens von Johannes dem Täufer war, diesen Gottessohn, den Retter des Kosmos, das Licht, das Wort bekannt zu machen. Sein Taufakt am Jordan für die Juden diente dazu, diesen Christus bekannt zu machen. Und hier haben wir die erste, wichtigste Stelle als Beweis dafür, dass die Kirchenfürsten als Erste darauf aufmerksam gemacht worden sind. Die Verantwortlichen für das Volk, weil sie haben nicht verstanden, warum er das macht. Und das hat er ihnen hiermit erklärt. Für die Taufe des Johannes diente also zum Erkennen in erster Linie des Gottessohnes, der mit Geist tauft. Und haben die Juden, von denen wir schon gesprochen haben heute Morgen, die orthodoxen Juden, würden wir heute sagen, die Pharisäer von damals, die Schriftgelehrten, die Religionsführer, die Rabbinen der damaligen Zeit, haben die das verstanden? Haben sie das akzeptiert? Niemals, gell? Bei weitem nicht. Und da gibt es eine interessante Begebenheit und die will ich am Ende hier noch kurz drüber sprechen. Da sitzt doch Jesus am Brunnen in Samaria. Das heißt, Johannes erklärt uns in seinem Evangelium, dass Jesus von Judäa, also da wo die orthodoxen Juden sind, weil die nicht hören auf ihn und ihn nicht mögen, da geht er mit seinen Lernenden nach Samaria, nach Norden. Das ist das nächste Land. Samaria damals, man muss sagen, 700 vor Zeitrechnung, wurde das Nordreich weitgehend ausgesiedelt durch die Assyrer. Und fremde Völker aus der näheren Umgebung wurden eingesiedelt in das Nordreich. Daraus entstanden die Samariter im Wesentlichen. Die Samariter waren aber durchmischt mit Israeliten. Sie hatten auch den Pentateuch, die fünf Bücher Mose, das war ihre Religion, aber den samaritischen Pentateuch, das heißt, da war geändert, man hat Personennamen und Ortsnamen zum Teil verändert und der samaritischen Religion angepasst. Das ist jetzt eine andere lange Geschichte, das lasse ich jetzt. Aber dahin geht Jesus, musst du dir vorstellen. Er verlässt Judäa und geht nach Samaria, zu den Heiden, könnte man sagen. Gell? Würde man heute sagen, als Begriff, was ja nicht dasteht, aber damit man es besser versteht. Und dann kommt die Samariterin und dann erklärt er ihr was vom Wasser und er hätte da Wasser, wo sie nie mehr Durst kriegt von. Und dann hat er gesagt, Mensch, das ist toll, das bräuchte ich, gell? Weil immer zu dem Brunnen laufen mit dem schweren Krug, da habe ich auch keine Lust mehr, es war auch mittags. Gell? Allerdings hier war Dezember zu der Zeit, da war es nicht ganz so heiß, dazu gleich noch ein Wort. Und dann hat Jesus ihr ganzes Leben erzählt, du hast mal 5 Männer gehabt und den du jetzt hast, der ist auch nicht dein Mann und hat ihre ganzen Sünden da vorgehalten. Und da war die so begeistert, diese Frau, dass die sofort nach Sychar lief, die nächste Stadt, und hat ihren ganzen Nachbarn, Bekannten und Leuten im Dorf erzählt, da sitzt einer am Brunnen, der hat mir mein ganzes Leben erzählt. Das muss der Prophet sein. Sonst kann das keiner, gell? Das müsste der Prophet sein. Und das Zeugnis dieser Frau war so gewaltig, dass die Leute gesagt haben, das wollen wir jetzt sehen. Gell? Da wollen wir hin. Sensation. Und das war jetzt nicht nur Sensation, sondern der Bibeltext sagt, viele, viele in dieser Stadt wurden gläubig aufgrund des Zeugnisses dieser Frau. Viele, die keine Juden waren, viele, die nicht aus Judäa waren, viele, die aus Samaria waren. Und was hat Jesus gesagt? Ich bin nur gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wer war also diese Samariterin? Ein verlorenes Schaf des Hauses Israel, sonst hätte er sein eigenes Gesetz gebrochen. Und noch schöner war, der spricht mit dieser Frau als Rabbi. Und da kommen die Jünger, die waren zwischendurch Essen holen, gell? Und dann kommen die und da sagt Jesus zu ihnen, ja, ich rede jetzt frei, gell? Ihr habt immer noch an Essen zu denken, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt, gell? Und da sagen die, hat denn jemand was zu essen gebracht, gell? Und da siehst du wieder, sie haben überhaupt nichts begriffen, die haben gar nichts begriffen. Und dann unterhalten die sich noch über ihn, über den Christen und sagen, wie kann der mit einer Frau reden, gell? Ein Rabbi redet mit einer Frau, das gibt's doch gar nicht. Ein Rabbi hat einer Frau niemals Religion zu erklären. Das macht nur Rabbis legen das Wort Gottes aus und mit Frauen reden die darüber nicht. Die sind Theologie untauglich, würden wir heute vielleicht sagen, in unserer Sprache. Und jetzt redet der Rabbi mit einer Frau an dem Brunnen und erklärt eine Heilsgeschichte. Und da haben die gesagt, das gibt's nicht. Gell? Und dann plötzlich sagt er zu ihnen, ihr habt gesagt, noch 4 Monate bis zur Ernte. Wann wird geerntet? Israel? April, Mai. Gell? 4 Monate noch war Dezember. 6 Monate zwischen Ernte und Säen, also November, Oktober wird gesät. Und jetzt, wie haben die Felder ausgesehen im Dezember? Jesus sagt, schaut euch an, eine Riesenernte, die Felder sind weiß zum Ernten. 4 Monate vor der Ernte sind die niemals weiß, die waren grün. Und er sagt, die sind weiß zur Ernte. Warum? Das sind massenhaft Leute, sind aus der Stadt gekommen. Vielleicht mit weißen Kittel. Und hat gesagt, guck mal hier, was da, eine Riesenernte ist da. Gell? Und die sind viel gläubig geworden. Ich finde das super, gell? Wenn du Johannes Evangelium liest, da kommen Sachen zu Tage, also es ist erstaunlich. Und jetzt, was hat das mit unserem Thema zu tun? Ja, dieser Christus, dieser Gottessohn, diese Gnade, diese Wahrheit, dieser Vater, in Darstellung des Vaters auf dieser Erde, der hat doch eigentlich in Rätseln geredet, gell? Und sie haben nichts verstanden. Ich habe eine Tabelle gemacht mit diesen unverständlichen Sätzen jetzt, damit man das mal sieht, dass nicht nur die Juden, sondern auch die Jünger gar nicht richtig wussten, was er eigentlich wollte. Und er hat trotzdem so geredet und sie sind bei ihm geblieben. Und in Kapitel 6 dann geht es so, dass er sagt, wollte auch weggehen. Und sie sagen dann, ja, wo soll man denn hingehen? Du hast Worte äonischen Lebens. Also auch wenn ich nichts verstanden habe, wenn ich nichts verstanden habe, merke ich doch, dass hier jemand mit göttlicher Autorität über Gott redet. Und dann bleibe ich da. Und von daher, wenn wir heute Wort verkünden und das nicht jeder sofort versteht, ist aus meiner Sicht kein Hindernis. Gegenteil. All die, die es genau wissen wollen, die kommen wieder, die bleiben, die wollen eben es genau wissen. Und für die verkünden wir auch das Wort. Die Masse wirst du damit nicht erreichen. Die Masse geht andere Wege. Ziel ist, jeden zu erleuchten zu seiner Zeit. Und das ist das, was mich tröstet. Also, was haben wir heute gelernt? Dass wir auch im Johannesevangelium den Gottessohn besser kennenlernen können, dass wir wissen, dass er Gott gleich ist, dass er das Licht, die Wahrheit, die Gnade, alles in Person ist, dass er der Weg zum Vater ist und dass ich Jesus brauche, um Gott zu verstehen. Und deswegen die Ermunterung, befasst dich mehr mit Jesus. Amen. Amen.